Ich freue mich, dass wir heute Morgen einen internationalen Bibeltext haben. Wir haben schon gemerkt im Gottesdienst, dass es unter uns international zugeht. Wir haben Besuch aus Baden-Württemberg mit dem Motorrad gekommen. Ja, ich sage das ja immer so, wenn man Samstagnachmittag Radio hört, ist manchmal interessant, so Sportnachrichten, dann hat man den Eindruck, es gibt nur eine bayerische Liga. Man wundert sich immer, wo kommen plötzlich die anderen Städte her? Ja, es gibt also... Interessant. Aber wir haben aber wirklich internationale Beziehungen und Kontakte und ich will nicht versäumen, heute Morgen noch einmal namentlich zu begrüßen Erik und Giselle Krobitsch, die aus Brasilien für einen Kurzurlaub hier unter uns waren und noch sind. Wo seid ihr? Wir freuen uns, dass ihr zu uns gehört, auch wenn ihr so herzenstechnisch gerade in Brasilien wart. Wir wünschen euch Gottes Segen, alles Gute für die Heimreise. Heimreise ist da seid ihr ja jetzt gerade so. Und dass es euch, ja, vielleicht auch von der Predigt nachher noch so ein oder zwei Sätze mitgehen, im Sinne von, es gibt eine Quelle bei Gott, die Kraft gibt, auch dann, wenn man selber flügellahm geworden ist. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen, Gottes Trost und Nähe in Brasilien. Ja, die Sonne habt ihr ja sowieso. Alles Gute euch noch einmal an dieser Stelle. Ja, Pfingsten ist ein besonderes Fest, wie schon heute im Gottesdienst an verschiedenen Stellen so nuancenhaft angedeutet. Was ist Pfingsten eigentlich? Wenn man heute in Deutschland eine Umfrage macht, was Pfingsten ist, das sind 2 Tage frei, ein kirchliches Fest. Und dann kann man wahrscheinlich alle Deutungen hören, von, keine Ahnung, Hochzeitstag von Maria und Josef bis, also hast du nicht gesehen, ja? Also die haben ja alles mittlerweile drauf, je nachdem, wo und wen man fragt. Was ist Pfingsten? Und wenn man dann sagt, ja, da kommt der Heilige Geist in die Menschen, auf die Menschen, dann gucken alle leicht verwirrt, ja, und man weiß nicht, soll man nun ehrlich lachen oder nicht lachen? Was ist das mit diesem Geist, der da auf uns kommt? Ist das wirklich so fremd? Oder gibt es so vielleicht für uns, wie soll ich das beschreiben, so bestimmte Kontaktflächen, wo wir vergleichbar, nicht identisch, aber vielleicht Vergleichbares erleben, wo wir Vergleichbares auch in unserem Alltag schon erfahren haben und vielleicht sogar Anknüpfungspunkte haben, Zeitgenossen das eine oder andere zu erklären? Ich denke zunächst einmal vom Phänomen, um das es geht, dass wir an der einen oder anderen Stelle Ähnliches erleben, umgangssprachlich, wenn es vielleicht heißt, dass sozusagen eine dichte Atmosphäre da war. Das kann eine Versammlung sein, das könnte sozusagen Gänsehautfeeling gewesen sein, man spürt eine hohe Dichte in irgendeiner Atmosphäre, vielleicht gestern so die sportlich Interessierten unter uns, letztes Heimspiel, Jürgen Klopp, gigantische Verabschiedungsszene seiner Fans im Stadion, das ist Gänsehaut pur. Da spürt man, und das ist das Interessante, man spürt etwas, auch von der Wortwahl, die wir im Deutschen haben, achtet da mal drauf, man spürt etwas und das ist für uns real. Aber ich könnte es nicht abpacken, ich könnte es nicht in eine Tüte tun. Ich könnte nicht sagen, da, das ist es. Ich könnte nicht sagen, genau an dieser Ecke, dieser Gegenstand, die materielle Seite entzieht sich. Und dennoch haben wir so einen Sensus für eine besondere Situation. Das kleine Beispiel von Lisa zu Beginn, dass Menschen in einer Ausnahmesituation radebrechend entdecken, sie gehören demselben Herrn. Und eigentümlicherweise dann etwas beginnt, nämlich, dass die Einheit zwischen den Herzen dieser Menschen, und auch hier haben wir wieder so eine fromme Sprache, was ist denn das, wenn es uns zu Herzen geht? Das ist ja was Emotionales. Wir haben ja nun kein Gerät, wo wir dann den Oszillographen sehen, wie es düt, 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 düt macht, und dann haben wir irgendwelche Ausschläge, und dann können wir sagen, ha, diese Ausschlagsqualität, das ist der Heilige Geist. Haben wir ja nicht. Es geht uns zu Herzen. Irgendetwas Inneres, etwas sehr Substanzielles in uns als Persönlichkeit, irgendetwas ganz Zentrales an uns und bei uns wird erkennbar, identifizierbar. Den Menschen in dieser kleinen Situation ging zu Herzen, über alles Trennende, über den ganzen Krieg, den Hunger, die Armut, die Kälte hinweg. Sie erlebten, spürten eine eigentümliche, eigenartige Einheit über die trennende Sprache hinweg. Das finde ich faszinierend. Da ist sozusagen nicht das, was trennt, was man sieht, was man beschreiben könnte, was man nennen könnte, da ist eine eigentümliche Dynamik. Wieso können wir das spüren? Wieso können wir das verstehen? Wieso kann aus dem emotionalen Erleben heraus sich sozusagen fast der Weg rückwärts bahnen, dass wir etwas merken, spüren und dann im Kopf analysieren können und merken? Da ist eine Qualität von einem Geschehen, das sich so hauptsächlich von dem, wie wir so denken, von unserem Verstand zunächst mal so nicht beschreiben können. Ihr erinnert euch an die Auferstehungsgeschichten, die wir auch bepredigt haben bei den Emmausjüngern. Brannte nicht unser Herz? Diese Qualität, da war doch was. Irgendetwas regte sich an uns und bei uns. Wenn der Geist Gottes kommt, dann ist es eine Qualität sozusagen, die sich der materiellen Seite entzieht, aber für Menschen erlebbar, spürbar, fühlbar wird. Man kann auch sagen sozusagen, der Geist Gottes bringt das Geschehen von Jesus Christus dem Menschen unter die Haut. Der Geist Gottes geht unter die Haut. Er geht in uns hinein. Und damit haben wir gleichzeitig schon so einen kleinen Hinweis auf das, was ich auch noch gleich ansprechen werde, nämlich was es so für uns schwierig macht, uns dem Geist Gottes manchmal uns menschlich zu öffnen. Wir mögen es nicht, unkontrolliert zuzusehen, dass Dinge sich bei uns und in uns manifestieren. Wir mögen es nicht, wenn etwas nach mir greift, was ich sozusagen nicht selber kontrollieren kann. Wir sind gerne das kennen wir auch umgangssprachlich, wir sind gerne Herr unserer eigenen Sinne. Und wenn dann jemand kommt, wenn dann etwas geschieht, was sozusagen mich umgeht, was sich in mir sozusagen manifestiert, was schon ein starkes Wort ist, was sich in mir spürbar sozusagen Aufmerksamkeit verschafft, das mögen wir nicht. Ich kann das freimütig erkennen und erzählen, wenn ich spannende Fernsehfilme gucke, das halte ich nicht aus. Da gehe ich raus. Wenn es sentimental wird, richtig rührend, so richtig schmacht und ah, oh, und da muss ich weg, sonst fließen mir 2,5 Liter Wasser aus den Augen. Das geht gar nicht. Kontrolle. Ich mag es nicht. Noch schlimmer ist, wenn es so spezielle Dienstsituationen gibt, wo ich richtig, ja, wo ich für mich selber stark schaffen muss, da an der Stelle auch weiter im Dienst zu bleiben, ohne mich selbst rauszunehmen. Wir mögen es nicht, wenn Dinge uns unter die Haut gehen. Wir haben gesungen, dritte Beobachtung aus unserem Gottesdienst, dann tauchen wir gleich in den Text. Dritte Beobachtung aus unserem Gottesdienst, wir haben so mutig gesungen, dass der Geist der Wahrheit kommt. O, kehre bei uns ein. Ich brauche dich. Geist der Wahrheit, komm. Und ich denke mir manchmal so, Herr, wenn wir wüssten, was wir da singen und wenn du uns das mal so volle Breitseite erfüllst, wie es dir auf dem Herzen vielleicht wäre, das würde Tumult geben. Und als der Geist Gottes kam, Pfingsten, gab es Tumult. Lesen wir. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und ich versuche immer wieder schon einen kleinen Hinweis zu geben, auch die Brücke zu uns zu schlagen. Als der Pfingsttag angebrochen war, waren alle an einem Ort beisammen. Scheinbar nur eine regionale Angabe, so als Auftakt zum Warm-up, so Standortbestimmung, wo sind wir denn gerade? Ich will es ein bisschen weiterziehen und sagen, der Geist Gottes liebt es, bei solchen scheinbar informellen Zusammenkünften plötzlich unvermutet, unerwartet aufzutauchen und Dinge sozusagen auf seine Weise zu gestalten. Ein wesentlicher Impuls der charismatischen Erneuerungsbewegung vor über 40 Jahren begann damit, als Priester auf einer Konferenz in Kanada miteinander die Messe feierten und aus der Freude und der Gegenwart Jesu Christi über seinen Opfertod anfingen sozusagen mit einem Mal zu singen und mehr noch, sie fingen an in ihren Gewändern um den Altar zu tanzen und der Geist Gottes manifestierte sich unter ihnen und beschenkte sie neu mit den Sprachen Gottes. Und diese Situation hatte mit der geordneten Liturgie ihres normalen Messeverhaltens und Verhaltens in der Kirche und in dem Gottesdienst eigentlich nichts zu tun. Wer dem Geist Gottes begegnet, entdeckt, dass da Dinge manchmal etwas anders laufen und die Kontrolle sozusagen nicht mehr durchzuhalten ist. Als der Pfingsttag angebrochen war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Was haben sie denn da gemacht? Habt ihr euch das mal gefragt? Man könnte sagen, sie haben Gottesdienst gefeiert. Ja, aber sie waren ja immer noch in der Warteschleife als Jünger. Wartet in Jerusalem, so war die Aufforderung Jesu gewesen, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Also irgendwas soll passieren. Wir sollen warten, bis der Geist Gottes kommt, aber es gab keine Gebrauchsanweisungen. Es gab keinen Hinweis, was passiert, wenn der Geist kommt. Sie sollten nur warten. Und so warteten sie. Und wie gesagt, das ist auch ganz verständlich, mit mehreren Leuten zusammen warten ist nicht ganz so langweilig als alleine warten. Sie haben dann in der Zwischenzeit, wo sie warteten, auch interessant, sozusagen satzungsgemäß den fehlenden Aposteln nachgewählt. Ja, ich habe geschmunzelt, als ich das da so las, sagte, na gut, die haben die Zeit gut genutzt, haben sich Gedanken gemacht, einer von unseren Aposteln fehlt, wir brauchen da einen neuen, wen nehmen wir? Und dann haben sie gewürfelt zwischen Josef und Matthias. Matthias hat gewonnen, da auf ihn fiel das los. Von dem hört man nachher nichts mehr, aber er war auf jeden Fall gewählt, bis Gott sich nachher den Paulus sozusagen selbst wählte. Durch seinen Geist übrigens. Da waren sie nun, die Schar der wartenden Jünger, die durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen waren, himmelhoch jauchzend mit Jesus eingezogen in Jerusalem, völlig sozusagen zusammengebrochen, gecrashed, wie das heute modern heißt, ja. Die waren auseinandergeflogen in all ihren Gefühlen, als Jesus gekreuzigt wurde. Sie waren gefangen von Angst, sie versteckten sich in Räumen und schlossen die Räume ab, aus Angst entdeckt zu werden vor Verfolgung. Jetzt warteten sie, nachdem sie Jesus getroffen hatten, ein wenig mutiger. Vielleicht warteten sie nicht mehr in verschlossenen Räumen. Sie warteten und sie waren an dem Tag sozusagen im Tempel. Sie waren an einem Ort beisammen mit vielen anderen Leuten. Und dann, genauso wie es hier heißt, so liebt es manchmal der Geist Gottes zu arbeiten. Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen. Ja, warum braust es denn da? Das Wort für den Geist Gottes im Alten Testament, Ruach, bedeutet eben nicht nur Atem und bedeutet eben nicht nur Geist. Das Wort Ruach bedeutet zur gleichen Zeit sozusagen Wind, Sturm. Sturmwind und hat genau die beiden Seiten des Windes, die wir kennen. Wir lieben den Wind, wenn es heiß ist und er uns kühlend über die Haut streicht. Wir lieben es, wenn wir im Sommer vielleicht sehen, wie der Wind sozusagen die Zitterpappeln bewegt oder die Silberpappeln und das Spiel der Blätter sozusagen ein wunderschönes Bild abgibt. Wir lieben es, wenn der Wind uns kühlt. Oder wer segelt, er liebt es, wenn die Brise so 3 bis 4, wunderbar, kann man schön so im Wind legen, kommt man gut voran, keine Gefahr, es wird einem auch nicht übel, alles gut. Wir mögen diesen Wind. Aber zu dem Wind gehört auch die andere Seite, die wir in den letzten Tagen gelesen und gehört haben, Diese Seite, wenn der Wind sich aufbaut zu einem Sturm und dann die zerstörerische Seite sozusagen ausgepackt wird, wenn der Wind zum Gerichtswind wird, zum Sturm, der sozusagen über die Menschen kommt und zerzaust, da entstand vom Himmel her ein Brausen. Vielleicht so ähnlich, wie wenn ein Gewitter heraufzieht und man hört, wie plötzlich der Wind in den Kronen der Bäume schon sein Unwesen treibt und man ahnt die Macht des Windes, die da kommen wird. Es braust und der Geist sozusagen und der Wind, er fegt durch die Kronen und verursacht ein lautes Rauschen. Was passiert da? Alle Leute gucken in alle Richtungen, verwirrt. Ein wenig verstört. Wieso Wind? Woher Wind? Was braust da? Wieso braust es hier? Man ist erstmal aufgeschreckt. Es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ist das nicht verrückt? Mit einem Mal nicht nur Sturm draußen, sondern Sturm im Haus. Das Rauschen, das Brausen. Dieses, was hier von einem gewaltigen, daherfahrenden Wind, das ist schon eine bestimmte Tonlage und das ganze Haus war davon erfüllt. Und neben dieser Verwirrung passierte noch etwas und es erschienen, wie heißt es dann, muss man die Brille nochmal nachjustieren, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und es ließ sich auf jeden von ihnen nieder. Was für ein Szenario. Ich finde das faszinierend, wie Gott die Leute hier sozusagen mal durcheinander bringt. Ich meine, die hatten ja keine Feuerschutzversicherung, die hatten auch nicht irgendwie das Haus feuerfest gebaut. Wenn es da brennt, dann war das Haus aber ratzfatz fertig. Mit einem Mal im Haus Feuer. Und dann zerteilt sich das Feuer. Es bleibt nicht sozusagen an einer Stelle. Es zerteilt sich und lässt sich auf jedem Kopf nieder. Wir wissen nicht, ob da sozusagen die Tonsur für die Männer erfunden wurde, dass dann sozusagen genetisch verankert wurde, dass da hinten immer der Platz zuerst frei wird von den Haaren, weil da vielleicht die Zungen des Feuers zuerst hinkamen. Wir wissen nicht, ob es wehtat. Offensichtlich nicht. Aber es faszinierte die Leute, sie sahen es, sie konnten es beschreiben, wie von Feuer war das, was sich auf dem Kopf sozusagen niederließ und erkennbar blieb. Kein gemalter Heiligenschein, Gold patiniert, Feuer, Feuerflammen auf den Köpfen. Und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt, und begannen mit anderen Sprachen oder in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen zu sprechen verlieh. Bleiben wir zunächst noch einmal bei den Feuerzungen. Was sollen diese Feuerzungen? Wieso Feuer? Wenn wir im Alten Testament nachschauen, dann mag sich der eine oder andere vielleicht erinnern an die Situation der Berufung des Mose. Als nicht untypisch für die Wüste sich ein trockener Dornbusch entzündete und brannte. Kann man heute noch dort erleben, wenn es richtig heiß wird, kann es gut sein, dass dort so richtig ausgetrocknetes Holz sich plötzlich an einer Stelle selbst entzündet und verbrennt. Aber das Besondere bei dem Dornbusch, und das war gar das Interessante auch damals für Mose, war, deshalb wurde er darauf aufmerksam, der brannte, aber er verbrannte nicht. Da war Feuer, ohne dass Feuer das tat, was es sonst zu tun pflegt, nämlich zu verbrennen und zu zerstören. Und die Flammen auf den Köpfen der Jünger brannten nicht die Haare weg, brannten ihnen nicht Löcher in den Schädel, brannten nicht sozusagen das Haus nieder, sondern da war Feuer von einer anderen Qualität. Und die Qualität, die da in dieser Situation bei Pfingsten eine Rolle spielt, war dieselbe Qualität, die wir bei Mose im Dornbusch sehen und die heute sozusagen von der Auslegung so gesehen wird, es ist diese reinigende, diese heiligende, Die besondere Kraft des Geistes Gottes. Wenn der Geist Gottes kommt, dann kommt er immer auch als Feuer. Er reinigt von Unreinigkeit. Es ist ein Läuterungsprozess, den der Geist Gottes beginnt. Ihr erinnert euch, ich habe es noch aufgeschlagen, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Wenn der Geist Gottes kommt, wir könnten in der Formulierungsvariante bleiben, könnten wir auch sagen, singen in der zweiten Zeile, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns aus. Das macht er nämlich. Wenn der Geist Gottes kommt, verbreitet er Licht und Klarheit. Das bedeutet, das, wo wir uns selber gerne betrügen, wo wir uns selber gerne in die Tasche lügen, wo wir uns selber gerne vertrösten, wo wir selber sozusagen in Halbwahrheiten mit uns leben, da kommt der Geist Gottes und lässt uns unmissverständlich spüren und ahnen und wissen, was er von der Seite Gottes dazu denkt und wie er und was er dort wahrnimmt. O komm, du Geist der Wahrheit, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Der Geist Gottes kommt in der Kraft des Windes. Der Geist Gottes kommt in der reinigenden Kraft des Feuers. Und der Geist Gottes kommt in der Kraft, ja, was ist das mit denen, was die dann plötzlich angefangen haben, in anderen Sprachen zu reden? Das ist ja wirklich irritierend, oder? Nun reden wir uns gerne darum raus, dass wir die Übersetzung gerne, je nach welche Übersetzung wir haben, das nennen wir dann Zungenrede. Ein bescheuertes Wort. Kann man nicht anders sagen. Wir reden nun mal mit der Zunge, und das war auch den Griechen bekannt. Und das Wort, was hier steht, Glossa und dann Lalein, ist nichts anderes, als dass man eben mit dem Mund redet, weil da drin die Zunge ist. Und wenn man mit dem Mund, mit der Zunge redet, dann ist das natürlich das, was da rauskommt, Sprache. Und so heißt das Wort Glossa beides, Zunge und Sprache. Und sie begannen also mit anderen, in anderen Sprachen zu reden. Nun gibt es ganz Pfiffige, die sagen, ja, das griechische Wort heißt Lalein, die haben gelallt. Nein, das heißt nun mal Lalein. Das ist vielleicht, sage ich mal, vom Klang ähnlich, wie wenn Deutsche lallen und dann besoffen sind. Das würde sich eventuell auch durch den letzten Vers nahelegen, dass andere dagegen spotteten, sie sind voll süßen Weines. Sie reden wie Besoffene. Aber zunächst einmal heißt das Wort grammatikalisch ganz klar einfach nur reden, sprechen. Sie sprechen in anderen Sprachen. Ein faszinierendes Phänomen. Es waren aber in Jerusalem fromme Männer wohnhaft aus jedem Volk unter dem Himmel. Also sich eine internationale Versammlung sozusagen. Als aber dieses Brausen entstand, kam die Menge zusammen. Also während es rauscht und braust, das haben andere auch gehört, geht man hin, wo es rauscht und braust, reine Neugier, und guckt, was denn da sozusagen passiert. Da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jetzt passierte etwas ganz Eigenartiges. Die Jünger kannten sie. Sie wussten, dass sie aus Galiläa kamen. Sie wussten, dass sie bildungssoziologisch eher die untere Ebene des Volkes repräsentierten. Sie waren Fischer. Die konnten keine Fremdsprache. Die konnten auch nicht die Sprache der Fische. Und die konnten, wenn, höchstens angeln. Und die konnten, wenn, vielleicht höchstens fischen. Aber die konnten keine Fremdsprache. Das war bekannt. Und aus dieser ländlichen Region, das war auch bekannt, da kommen keine Gelehrten. Jeder hörte sie aber in seiner eigenen Sprache reden. Da gerieten sie außer sich und staunten und sagten, sind nicht alle diese da Galiläer? Also das ist so, dann kann man sich auch immer diesen Finger dabei vorstellen. Ne? Sind diese da so abwertend? Sind diese da nicht, sag mal, in Bayern würde man sagen, das ist auch Preisen, gell, Distanz. Sind doch da Preisen. Also, genau. Und da waren es halt Galiläa. Wie kommt es, dass wir sie hören, jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Wir Parther und Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kappadokien, von Pontius und Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten, von den Landstrichen Libyens gegen Kyrene hin, die wir hier zusammen sind, Römer, Juden, Proselyten, Kreter, Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die Großtaten Gottes reden. Da gerieten sie alle außer sich und waren ratlos. Und ein jeder fragte den anderen, was soll das bedeuten? Was geht hier ab? Sagen wir heute. Und damals gab es auch schon jene, die es heute gibt, denen ist das sozusagen zu anspruchsvoll, darüber nachzudenken, was passiert hier. Die sagen, oh, die sind besoffen. Ein Grund, sich der Frage zum Nachdenken zu entziehen, gibt es immer und an dieser Stelle eben auch. Aber da gibt es noch mehr in diesem Text, nämlich da gibt es die Qualität, das will ich uns nicht verschweigen, dass wenn Gott redet, das, was er tut, immer der Gefahr des Missverständnisses ausgesetzt ist. Wir hätten es ja immer gerne so irgendwie richtig himmlisch, so mit Geigen, rosarote Schmetterlinge bringen uns die Botschaft, die Engel singen, Glocken klingen von allein und wir wissen, dieses Inszenierte, das ist die himmlische Post. Aber so redet Gott nicht. So agiert er nicht. Er tut etwas, er erweckt die Aufmerksamkeit der Menschen, er verstört ihre eingespurten sozusagen Gedankengänge, er fordert sie heraus. Sturm im Haus, nicht draußen, sondern im Haus. Nicht Feuer draußen, sondern drin. Und das Feuer brennt, aber es verbrennt nicht. Lauter solche Inszenierungen, die an dieser Stelle sehr irritierend sind. Und dann fangen plötzlich, das ist interessant, mit einem Mal fangen diese Jünger, die sich zuvor versteckt haben, diese Jünger, die vielleicht sogar auch gar nicht gerne öffentlich redeten, weil sie nur sozusagen umgangssprachlich halt arme Leute waren und Fischer waren und die haben halt gesprochen, wie Fischer und Handwerker so reden. Das gibt es ja auch in Deutschland heute noch. Dass Handwerker eine andere Sprache untereinander, miteinander haben als gelehrte Akademiker. Man könnte sagen, die Handwerker verstehen sich wenigstens. Und da weiß man, was sie meinen. So waren sie geboren, so haben sie gesprochen. Und vielleicht hatten sie ja auch Angst zu reden. Aber da, wo der Geist Gottes kommt, und das ist interessant, das ist nämlich auch nachher in den weiteren Geschichten der Apostelgeschichte zu lesen, für die Jünger passiert hier etwas ganz Eigenartiges. Das sozusagen zunächst einmal untrügliche Zeichen, so wird es gedeutet und so wird es ja niedergeschrieben. Alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Das war irgendwie ein Erkennungsmerkmal. Nicht ein letztes, ausschließliches, wie wir nachher bei Paulus in der im Korintherbrief lesen. Und dennoch, für sie war es zunächst einmal, hier geschieht etwas Außergewöhnliches. Und sie haben es mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht. Vielleicht auch nicht zuletzt deshalb, weil die Leute, die ihnen zuhörten, das Feedback gaben, ihr predigt die Großtaten Gottes in unserer Muttersprache. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Die betroffenen Jünger gucken ganz erstaunt und sagen, echt? Ja, wie echt? Ja, keine Ahnung, ich rede ja nur so. Ja, wie, du redest nur so. Ja, ich verstehe gar nicht, was ich rede. Wie, du verstehst das nicht? Nein, ich rede so, ich kann diese Sprache sprechen, ohne einen Volkshochschulkurs besucht zu haben, ohne einen Schnellkurs gemacht zu haben. Ich rede einfach so, ich habe es nicht gelernt. Wie, du redest einfach so. Ja, es ist diese Sprache, die sozusagen durch den Geist Gottes mir ermöglicht worden ist. Ich kann in dieser Sprache jetzt reden und beten und die anderen sagen, hör nicht auf, du redest von den Großtaten Gottes. Und sie waren verwirrt, durcheinander. Aber anders als damals im ersten Buch Mose, Kapitel 11. Da kamen die Menschen zusammen und wollten einen großen Turm bauen. Und er wurde groß, gewaltig und immer größer. Und sie sagten, wir wollen uns ein Denkmal setzen. Und wenn wir uns zusammentun, dann erreichen wir alles. Dann sind wir die Herren. Und ich erinnere an dieser Stelle immer meinen alten alttestamentlichen Lehrer in der Bibelschule Wiedenest, wo ich ein Jahr war, der dann vormachte, was dann da steht. Und Gott stieg vom Himmel herab und schaute, was der Mensch dort wohl tat und sagte, wir wollen einmal hinuntersteigen und sehen, was sie dort bauen. Und das fand ich so herrlich, weil ich dachte, ach, guck mal, wie unterschiedlich, was wir da denken. Wir wollen uns einen Namen machen und ein riesiges und großes Türmchen bauen. Und die Wirklichkeit ist, dass Gott aus dem Himmel herab sieht, er muss sich nach vorne beugen, er muss gucken, um es erkennen zu können, und er muss sogar hinabsteigen, um genau zu sehen, was sie da bauen. Ich fand das damals sehr humorvoll und sehr einprägsam, wo ich dachte, ja, ist interessant, wie sich die Perspektive doch verändert, wie wir glauben, wir sind wichtig, groß und bedeutsam und wie Gott das ansieht. Und dann kommt Gottes genialer Plan. Gott macht nichts anderes, als dass er all den Arbeitern unterschiedliche Sprachen schenkt. Und sie können sich nicht mehr verstehen. Die Einheit ist weg. Sie arbeiten miteinander und wissen nicht, was sie reden. Nun denken wir, ja, das war damals. Aber ich weiß nicht, ob das nur damals ist. Ihr müsst mal bei den großen Gebäuden hier in Ingolstadt, wo gebaut wird, hingehen und zuhören, wie dort geredet wird. Und dann müsst ihr mal sehen, wenn dann so drei Leute mit einem Plan zusammenstehen und versuchen, sich gegenseitig zu erklären, was sie da gerade bauen und wo gearbeitet wird. Das finde ich faszinierend. Da kann keiner die Sprache des anderen, aber sie bauen ein Haus. Man kann nur hoffen, dass am Ende alles so ist, wie es sein soll. Die Sprachen waren verwirrt. Und es führte genau dazu, dass man sich nicht verstand. Dass man miteinander in Uneinheit kam und dass der Bau liegen gelassen wurde und sich die Völker in alle Welt zerstreuen. Wieso komme ich da drauf? Weil das Interessante ist, dass an dieser Stelle sozusagen Gottes Geist ansetzt, genau an dem Punkt, den damals sozusagen vorherrschend war und der auch heute noch so ist. Die Leute sprechen unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichen Stämmen, an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen verschiedenen Ländern. Aber hier kommt nun der Geist Gottes und schafft etwas Spannendes. Er schenkt eine Gabe, eine Fülle von Menschen, die mit einmal auch eine Fülle von Sprachen sprechen können. Aber dieses Mal wird die Verschiedenheit der Sprachen genutzt, um die Einheit zwischen den Völkern unter dem einen Gott und für den einen Gott herzustellen. Sie hörten in der ganzen Verschiedenheit, sie hörten, das war wichtig, die Jünger reden von den Großtaten Gottes. Und das ist etwas geworden auch für die Gemeinde, die an dem Tag geboren wurde. Petrus, der war gar nicht zu bremsen, wie halt unser Petrus so ist. Petrus legt also mit der Predigt los und predigt, wo man denkt, meine Güte, vor einer Woche oder vor ein paar Wochen warst du noch so ein großer Schisser vor dem Herrn, bist weggelaufen, hast gelogen, hast Angst gehabt und jetzt, ja, würde wahrscheinlich Petrus sagen, das ist jetzt was anderes. Das war, als ich da gepredigt habe, wenn wir ihn interviewen konnten, würde er wahrscheinlich sagen, weißt du, ich konnte nicht anders. Da war die Kraft Gottes da und ich musste meinen Mund aufmachen und dann habe ich gepredigt. Ich habe einfach erzählt und es floss nur so. Und dann Hätte man sagen können, tolle Rede, Petrus. 7.500 Worte, klasse. Abgehakt. Nein, aber diese Worte, die er gepredigt hat, hatten Wirkung. Sie gingen den Menschen, ihr merkt, zu Herzen, sagt die Bibel. Dadurch schnitt es ihr Herz. Das ist etwas, was der Geist Gottes liebt zu tun, dass er in uns, an uns ganz tief, in unserer Persönlichkeitsmitte uns betrifft, uns kontaktiert und uns etwas klar macht, was uns ausmacht, was zu uns gehört, als ganze Person. Es durchschnitt ihr Herz. Sie haben sich in Klarheit und Wahrheit vor Gott erkannt und wussten, ohne Gott sind wir verloren, wir brauchen diesen Jesus Christus. Und sie fragten dann die Jünger, was sollen wir tun? Und er sagte, lasst euch taufen. Bekehrt euch, lasst euch taufen. Und an dem Tag wurden 3000 Seelen hinzugetan, der Geburtstag, die Geburtsstunde sozusagen der Kirche weltweit. Und international, schon hier. Schon hier geht sozusagen Gott über die Grenzen des Volkes noch einmal ganz massiv hinaus. Er muss es Ihnen nachher noch mal beispringen in kleinen anderen Geschichten. Aber schon hier wird deutlich, Gottes Geschichte mit den Menschen ist eine Geschichte mit der Menschheit. Und wir erleben es auch in diesen Tagen vielleicht, dass Menschen aus diesen Regionen zu uns kommen. Und es wird wieder neu so sein, dass der Geist Gottes es schenken wird und schenken muss und es auch gerne tut, dass über unterschiedliche Sprachen hinweg er die Herzen miteinander verbindet für Jesus Christus. Sie hörten sozusagen vom Geist Gottes die Verkündigung der Heilstaten Gottes in ihrer Muttersprache. Darum geht es Jesus Christus. Gehet hin in alle Welt. Predigt das Evangelium allen Völkern. Machet zu Jüngern. Taufet sie, lehret sie halten. Gott möchte, dass alle Menschen erleben und erfahren, was er in Jesus Christus an Heil geschaffen hat. Und dabei geht der Geist Gottes gerne so ganz seiner eigenen Wege. Was ich heute nur andeute und auslassen werde, vielleicht mal für eine andere Predigt, vielleicht sogar Reihe, ist, was das denn für uns als Gemeinde bedeutet, wenn wir heute beten, O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Was ist denn, wenn der Heilige Geist plötzlich im Gottesdienst anfängt, die Regie zu übernehmen? Das Erste, was uns der Herr Jesus wahrscheinlich ins Herz flüstert, ist, Gnade euch Deutschen mit der Ordnung. Da hatte schon, auch die Korinther hatten schon Probleme. Paulus musste da ein paar Sachen sortieren. Die einen haben nämlich gesagt, weißt du, wir können himmlische Sprachen beten. Dann sagt der andere, wir können aber prophetische Bilder sehen, in Farbe. Und der nächste hat dann vielleicht wieder gesagt, dafür können wir Musik machen. Neue Musik, neue Lieder. Und der nächste sagt, pappalapapp, wenn ich bete, werden alle gesund. Eigenartig, oder? Der Geist Gottes kommt mit seinen Begabungen und kommt in unser Leben, kommt in unser Herz und lässt es auch zu, dass unsere Menschlichkeit dabei menschlich bleibt und er dann wieder an uns und bei uns und mit uns und unter uns arbeiten muss, dass wir verstehen, was er will, nämlich dass wir eins werden. Dass er die Gaben gibt in ihrer Verschiedenheit, damit da ein Leib draus wird. Damit da ein Friede wird in Christus, damit es ein Volk Gottes wird über alle Grenzen hinweg. Dafür ist der Geist Gottes gekommen, in unsere Herzen an uns heran und möchte uns dazu mitnehmen und anstacheln und ermutigen, dabei zu helfen. Und der Geist Gottes kommt und bringt Gaben mit. Dann kann man sagen, aha, haben wir schon mal gehört, aber muss man da nicht vorsichtig sein? Ja, da muss man genauso vorsichtig sein wie hier, wenn der Geist Gottes kommt und neue Sprachen schenkt, sagen die einen auch, ihr seid besoffen. Wenn der Geist Gottes kommt, dann muss man Gottesdienste, die anders ablaufen, ordnen. Das kann man lernen, das kann man üben, da kann man Fehler machen, das stimmt. Da kann man Falsches tun, ja, ist möglich. Und dann muss man wieder einen Schritt zurück und Gott um Vergebung bitten und Buße tun und sagen, war nicht so gut, hilf uns, dass wir es beim nächsten Mal richtig machen. So kennen wir es doch auch, oder? Wir stehen doch auch auf, wenn wir hingefallen sind als Kinder und lernen das Laufen. Wir haben doch auch Lesen und Schreiben gelernt, über alle Fehler hinweg. Gut, manche Fehler behält man, aber manche hat man dann auch wirklich gelernt und kann das anders machen. Wir haben doch auch gelernt, Auto zu fahren. Manchmal fahren wir immer noch zu schnell, aber es gelingt uns immer mehr und immer besser, richtig zu fahren. Auch im Leben mit dem Geist Gottes ist das nicht anders. Der Geist Gottes kommt und macht den Horizont weit. Und er sagt uns, wenn ich komme, dann komme ich mit Kraft, dann komme ich mit Macht, dann komme ich mit meiner eigenen Vorstellung von Gott, wie Dinge laufen können und sollen. Aber eines ist immer das Ziel. Ich will immer, dass Jesus Christus verkündigt wird. Ich will immer, dass der Leib Jesu Kraft bekommt. Ich will immer, dass der Leib Jesu wächst und reift in der Heiligung. Ich will immer, dass der Leib Jesu sozusagen etwas ausstrahlt von meiner Kraft, von meiner Wirklichkeit, von dem, wer Gott ist und wie Gott ist, dass Menschen unter euch spüren, irgendwas ist bei euch anders. Und dann werdet ihr erleben und spüren und erfahren und wissen, dass ich in eurer Mitte bin. Ich wünsche uns das, dass wenn wir beten, o komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, wir vielleicht gespannt sind, ein bisschen aufgeregt, aber nicht voll Angst, sondern voll Freude, nicht festgelegt, sondern bereit, uns einzulassen auf die Spur, das Reden, das Handeln und das Agieren des Geistes Gottes. Und dass wir dann vielleicht erfahren, wie eine neue Dimension von Gottes Gegenwart für uns hier und da erfahrbar wird und uns Mut macht, weiterzugehen. Und wie wir dann entdecken, der Herr ist bei uns durch seinen Geist. Er lebt in mir. Und für diesen Weg der Nachfolge und des Lebens miteinander brauchen wir einander. In aller Verschiedenheit, unter der Leitung des Geistes, damit daraus ein Leib wird, zur Ehre unseres Herrn. Amen.